Einen wunderschönen guten Tag, verehrte Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen, und willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Talk Guitar, dem deutschsprachigen Podcast über die wunderbare Welt der Gitarre. Wir sind wieder versammelt, das bin einmal ich, der Justin Hombach, und der
Fabian Ratzak.
Ja, grüß dich, Fabian.
Grüß dich, Justin.
Wir haben heute zu Gast in unserer Folge Markus Sieben, der Rhythmusgitarrist von der Band Blind Guardian. Grüße dich, Markus.
Einen wunderschönen guten Tag.
Grüß dich.
Hallo. Es ist sehr schön, dich hier zu haben. Auch für mich natürlich eine kleine Ehre und Freude, weil ich dann doch auch ein kleiner, also ich sag mal, Blind Guardian meinen Werdegang in meinem musikalischen Spiel doch auch ein bisschen beeinflusst hat, natürlich. vor allem ab 2005, ab The Twist of the Mist, weil nämlich dann so ein junger, komischer Musiker aus dem Nachbarort viel über ihn geredet worden ist, weil er nämlich damals Schlagzeuger von Blind Guardian geworden ist. Weil der Frederik, der liebe Herr Imke, wohnt nämlich einen Ort neben mir. Und das war damals hier natürlich in den Dörfern ein ganz, ganz großes Event für uns Metal-Fans.
Die Sensation. Der Junge vom Dorf.
Ja.
Schön.
Der Junge aus Zaunestein, genau.
Ja, so klein ist die Welt.
Genau, dadurch hatte ich auch immer schon nahen Kontakt zu mir gegangen. Ich kenne ja auch Frederik, habe auch schon mal ein paar Mal mit ihm auch zusammen gespielt, in seinem Studio auch schon mal was aufgenommen. Mhm. Das heißt, ich hatte auch dann immer einen sehr persönlichen nahen Kontakt mit Blind Guardian. Ja, und wir freuen uns, dich hier zu haben. Wir wollen heute ein bisschen reden über... Natürlich auch so ein bisschen Blind Guardian, aber auch hauptsächlich gezielt auf deine Rolle als Rhythmusgitarrist, was da so die Funktionen sind, worauf man so ein bisschen achten muss, und über Metal-Musik, Metal wollen wir reden. Mal gucken, was wir so in der Stunde, die wir jetzt haben, alles so runterbekommen.
Was da so rauskommt.
Genau.
Das wird interessant, da
bin ich ziemlich sicher. Meine erste Frage ist, siehst du dich denn als Rhythmusgitarristen? War das etwas, was wirklich von vornherein bei dir in deinem Mindset, ich will Rhythmusgitarrist werden, geht mir weg mit den Solis, geht mir weg mit dem Gefrigle? Oder hat sich das so natürlich, ich sag mal, in deiner jungen Zeit ergeben?
Beides, muss ich sagen. Also bei mir ist es so, dass ich, als ich angefangen habe, Metal zu hören und Musik zu machen, also ich habe angefangen, Gitarre zu spielen, bevor ich zum Metal-Fan wurde. Ich habe angefangen Ende der 70er irgendwann. Meine Eltern wollten, dass ich ein Instrument lerne, und kamen mit Vorschlägen wie Klarinette, Klavier und all so ein Zeugs, was mir nicht wirklich zugesagt hat. Und ich habe mich halt für die Gitarre entschieden und war dann in Krefelds Musikschule und habe klassische Konzertgitarre gelernt. Wirklich für, weiß ich nicht, wie lange habe ich das gemacht? 5 Jahre? Keine Ahnung, weiß ich nicht mehr genau.
Schon.
Ja. Ja, war auch eine schöne Grundausbildung sozusagen. Und da hast du ja mit Rhythmus und Leadgitarre erstmal nichts zu tun. Das Fingerpicking, klassisches Zeugs. Dann kam aber 1981 der Metal bei mir, als ich Maiden entdeckt habe. Und das Killers-Album hat halt meine Welt komplett auf den Kopf gestellt. Und damals war aber, weiß ich nicht, wenn du dir die alten Maiden-Songs anhörst, wenn der Song 5 Minuten lang ist, gibt es in der Mitte 8 Takte mit dem Solo. Also das war jetzt nicht so prägnant, wie das dann später irgendwann ausgeartet ist und die ganzen Shred-Weltmeister kamen und irgendwie nur noch instrumental gespielt haben. Das heißt, als Metal-Gitarrist hast du erstmal hauptsächlich Rhythmus gespielt und hast dann irgendwann mitten im Song hast du mal deinen Moment, wo du kurz ein bisschen rumfrickeln konntest, und dann war auch gut. Das heißt, das ist erstmal meine Schule. Und dazu muss man sagen, dass ich, wie gesagt, ich hatte diese Grundausbildung mit klassischer Konzertgitarre. Und als Maiden dann eingeschlagen sind, wollte ich halt eine E-Gitarre haben und habe meine erste Flying V bekommen. Hatte aber, was E-Gitarre angeht, nie Unterricht. Das heißt, E-Gitarrentechnisch bin ich tatsächlich Autodidakt. Konnte natürlich auf meine vorherigen Kenntnisse aufbauen durch den Unterricht in der Musikschule. Aber ich saß dann halt zu Hause in meinem Zimmerchen und habe dann, weiß ich nicht, Black Sabbath Greatest Hits gehört. Und Tony Iommi war definitiv einer meiner größten Einflüsse in der Zeit. Nicht für seine Soli, sondern für seine Riffs. Und das ist also was, was bei mir immer mehr im Vordergrund stand. Also wenn ich jetzt über meine Lieblingsgitarristen spreche, Tony Iommi, denke ich an die Riffs von, was weiß ich, Heaven and Hell, Iron Man, Children of the Grave. Wenn ich an Ritchie Blackmore denke, denke ich an das Riff von Burn oder Stormbringer oder Kill the King oder sowas. Ich denke da nicht an die Soli. Selbst bei Michael Schenker, der einer meiner Helden ist, denke ich als erstes an das Riff von Into the Arena, bevor ich an seine Soli denke. Das heißt, ich bin tatsächlich Rhythmusgitarrist aus Leidenschaft. Ich spiele bei Blind Guardian viel Lead-Zeugs, einfach weil wir sehr viel zweistimmige Sachen haben, die ich dann live halt alle logischerweise mitspiele. Ich spiele bei Blind Guardian auch Soli in manchen Stücken. Aber wenn du mich vor die Wahl stellst, möchtest du das Solo spielen oder möchtest du die Rhythmusgitarre spielen, werde ich immer die Rhythmusgitarre nehmen. Einfach, es liegt mir mehr.
Da habe ich eine kurze Zwischenfrage, Markus. Wie hast du das denn damals gelernt? Hast du die Sachen rausgehört? Oder?
Ja.
Ich meine, Tabulatur also war da ja noch nicht so.
Ich hatte genau ein Songbook. Es gab von Number of the Beast, gab es damals in einem lokalen Krefelder Musikgeschäft tatsächlich ein Songbook. Und das habe ich mir gekauft und habe dann versucht, da ein paar Songs zu lernen. Und ich glaube, teilweise waren die relativ akkurat rausgeschrieben, aber ich glaube, das meiste, was sie rausgeschrieben haben, waren echt Blödsinn. So habe ich das zumindest in Erinnerung. Und damals gab es kein Internet, es gab keine Tabs und den ganzen Kram. Das heißt, wenn du einen Song lernen wolltest, hast du wirklich vor deinem Plattenspieler gesessen und die Nadel gefühlt 5000 Mal am Tag immer wieder auf dieselbe Stelle gesetzt, um halt rauszuhören, was denn da passiert. Also das war wirklich Songs lernen damals. Und du konntest auch nicht langsamer machen oder was auch immer. Ich habe wirklich mit den Schallplatten da gesessen, mit einer Gitarre in der Hand und habe mich dann da durchgekämpft.
Nice. Ja, die gute alte so Schule.
Das ist oldschool.
Oh, die habe ich nicht mehr mitbekommen. Da bin ich zu jung für. Bei mir gab es schon YouTube. Ja. Als Rhythmusgitarrist jetzt von Blind Guardian fand ich auch immer schon, auch für mich, der eigentlich eher so mehr in die Shred-affine Richtung geht, aber fand ich dein Spiel auch früher, auch gerade als ich noch jünger war, auch immer sehr durchdacht. Also gerade gewisse Songs hat man gemerkt, oder habe ich immer so das Gefühl gehabt, dass dir schon bewusst war, okay, wo mache ich einen Downpick, wo mache ich Alternate Picking oder ziehe das Hatfield-Style mit Downpicking durch und solche Geschichten. Sind das Sachen, die wo du wirklich bewusst versuchst, drüber nachzudenken, wo du dir Konzepte aufbaust, um einen guten Rhythmus und einen guten Rhythmus-Sounds auf die Bühne zu kriegen? Oder ist es auch eher Sachen, die intuitiv und unterbewusst passieren?
Ich glaube, ein bisschen Mix aus beidem. Also du hast natürlich, also ich spiele jetzt, wie gesagt, seit Ende der 70er Gitarre und mache das seit Ende der 80er beruflich. Von daher hast du natürlich eine Art zu spielen, die intuitiv ist, aber es kommt halt immer wieder vor, dass du dir bewusst Gedanken machst, speziell wenn jetzt ein Song neu entsteht, also beim Songwriting denkst du teilweise logischerweise darüber nach, du hast eine Idee, die du umsetzen willst und mit deinem intuitiven Spiel klappt es vielleicht nicht und du musst dann überlegen, wenn ich das so picke, verhedder ich mich aber oder krieg's nicht schnell genug gespielt, was kann ich denn umstellen, damit es einfacher wird und auch später, wenn es an eine Live-Umsetzung geht, machst du dir natürlich auch wieder die entsprechenden Gedanken und überlegst dann bewusst, kann ich den Part nur mit Downstrokes spielen oder ist das dann zu schnell? Und weil es hat ja leider nicht jeder Hetfields rechte Hand des Todes. Von daher irgendwann, ab einem gewissen Tempo wird es halt bitter. Und dann überlegst du dir halt und arbeitest auch gezielt an Sachen, dass dein Upstroke zum Beispiel stärker wird. Und wenn du Sachen halt nicht nur mit Downstroke spielst, sondern im Wechselschlag, dass das dann tonal gar nicht mehr so ins Gewicht fällt. das sind schon bewusste Überlegungen, klar. Oder Sachen, wenn du irgendwelche Leadlines spielst, muss wirklich alles angeschlagen werden, wo kannst du Legato spielen? Das sind Sachen, da denkst du bewusst drüber nach, ja.
Hast du da spezielle Übungen oder Konzepte, die du dann anwendest? Weil ich meine, ihr spielt ja gerade auch sehr, sehr schnelle Sachen, für die rechte Hand sehr fordernd. Gibt es da bestimmte Sachen, die du dir da ausgedacht hast oder die du immer wiederholst?
Ja, ich spiele die Songs.
Naja, okay.
Ich bin ein relativ übungsfauler Mensch. Oder was heißt übungsfaul? Nein, ich übe eigentlich viel, aber ich übe mehr durch wirklich Spielen. Das heißt, wenn bei uns jetzt zum Beispiel eine Tour ansteht, ist es im Normalfall so, dass wir uns, ich sag mal, 2 Monate vorher über eine Setlist unterhalten, die wir halt für die Tour anpeilen. Und Setlist heißt bei uns, dass wir im Normalfall, wir spielen relativ lange Sets. Wir spielen im Schnitt 2 bis 2,5 Stunden pro Abend. Das sind, da unsere Stücke ja tendenziell auch gerne mal länger sind, sind meistens so um die 18 Songs. So. Da wir aber tödlich gelangweilt wären, wenn wir 2,5 Jahre lang jeden Tag dieselben 18 Songs spielen, proben wir wesentlich mehr ein. Das heißt, auf der letzten Tour hatten wir ein Repertoire von, ich glaube, ungefähr 45 Songs, die wir warm gehalten haben und die wir über den Lauf der Tour also wirklich gespielt haben. Das heißt, wir tauschen jeden Tag 2-3 Nummern aus, damit es für uns halt interessant bleibt. Weil ansonsten, wie gesagt, ansonsten wird es Fließbandarbeit und da hat keiner von uns Bock drauf. Und dazu kommt ja auch, dass viele Fans zu mehreren Shows kommen und dadurch haben sie dann halt eine Garantie, dass sie nicht zweimal das Gleiche sehen. Und,
ach cool, ja. Das ist cool.
Ja, und das Ding ist halt, dass wir, wenn wir uns halt auf, weiß ich nicht, 40 Songs einigen, um damit anzufangen, dann sitzt jeder wirklich erstmal zu Hause und bereitet die 2 Monate lang vor, bevor wir uns überhaupt als Band zusammentreffen im Proberaum und das proben. Weil wir proben relativ aufwendig. Das heißt, wenn wir proben, proben wir wirklich mit Live-Setup. Unsere Crew ist vor Ort, wir proben mit In-Ear, Pulte sind da, die Soundchecks laufen im Prinzip schon, da wir also André spielt mit Campern, ich spiele mit XFX. Das heißt, wir sind auch von der Raumakustik unabhängig, da wir direkt ins Pult gehen. Das heißt, wir können unseren gesamten In-Ear-Soundcheck im Proberaum machen. Der Sound ändert sich ja nicht mehr. Und richtige Proben haben wir vor der letzten Tour, ich glaube, 2 gemacht. Aber dadurch, dass jeder halt vorher schon 2 Monate sich zu Hause vorbereitet hat, kommen wir wirklich zusammen. Es ist nur kurz Feintunen. Du spielst dann halt den Set am Tag 3-4 Mal durch und testest die Setlist aus. Halt, ein Opener ist meistens relativ schnell gefunden, aber du spielst dann halt mit der Running Order der Songs rum, weil der Flow im Gig ist halt sehr, sehr wichtig. Wenn der falsch gesetzt ist, wirkt der Gig halt nicht, wie er wirken könnte. Und das sind halt mehr die Sachen, die wir dann bei diesen Proben erarbeiten und man groovt sich halt nochmal aufeinander ein. Aber das Schöne ist, das geht relativ schnell, da wir nun mal seit vielen, vielen Jahren zusammenspielen. Also auch Frederik. Okay, Frederik ist ja jetzt mittlerweile im 16. Jahr bei uns. Wir anderen drei spielen seit Mitte der 80er zusammen. Also das aufeinander eingrufen geht sehr, sehr schnell. Was natürlich sehr bequem ist.
Das kann ich mir vorstellen. Ja.
Und deshalb, also die meiste Vorbereitung ist dann wirklich zu Hause. Und was für mich halt wichtig ist, gerade bei den ganzen schnellen Sachen, ich muss täglich spielen. Also ich merke wirklich, wenn ich 3-4 Tage nicht spiele, was zum Glück sehr selten vorkommt, aber die Tage merke ich deutlich. Das heißt, wenn ich aus welchem Grund auch immer aus dieser Routine rauskomme und stelle mich dann am nächsten Tag hier hin, schnapp mir irgendeine Gitarre und starte halt meine Playlist und spiele den Gig halt mit, dann merke ich, dass das nicht mehr wirklich tight ist, dass ich verkrampfe, dass ich es nicht mehr locker spiele. Und also ich muss wirklich die Hand warm halten, speziell die rechte Hand. Die ist da bei den schnellen Sachen problematischer als die linke.
Das kann ich mir vorstellen.
Training, ja.
Und auch das mit dem Proben kann ich mir, ich meine, Frederik kann ja auch nicht immer hoch nach Krefeld fahren, jeden Samstag oder so.
Nee,
also das ist ja dann auch alles nicht mehr möglich, deswegen.
Nee, also wir sind nicht die probewütigste Band der Welt. Also wir arbeiten sehr viel zu Hause, jeder hat seine Studio-Setups zu Hause. Wir haben unser großes Studio, in dem wir halt jetzt auch die Platten aufnehmen. Seit Ende der 90er, ich glaube seit Nightfall, haben wir alles bei uns aufgenommen. Aber die ganze intensive Vorbereitung passiert individuell zu Hause.
Nochmal kurz zu diesem, ich sag mal, Einspielen und dem Aufeinander aufpassen. Du und der André, du hast es ja auch schon so ein bisschen angesprochen, ihr spielt ja auch mehrere Dinge zweistimmig oder generell viele Melodienpart. Musst du da auch sich sehr explizit mit André absprechen, wann ist was gepickt, wann ist was ein Pull-Off oder so, oder ist das relativ frei, wie ihr da dran geht?
Wir sprechen uns da fast nicht ab, aber das passiert sehr viel intuitiv. Ach, okay. Also wir sprechen uns untereinander sehr wenig ab, was das angeht. Unsere Sounds sind relativ unterschiedlich, aber ergänzen sich. Unser Spiel ist auch relativ unterschiedlich, ergänzt sich. Aber ich kann nicht mal sagen, ob das immer so war, ob das gewachsen ist. Also das ist mit Sicherheit über die Zeit auch gewachsen.
Stimmt, ja.
Aber ich kann mich jetzt bewusst an kein einziges Mal erinnern, wo wir wirklich.
Aber es war ein gutes Zeichen auch, ne?
Natürlich, also es harmoniert wunderbar. Das ist sehr, sehr wichtig, weil wenn wir jedes Mal uns stundenlang hinsetzen müssten und sagen müssen, nee, da muss aber picken und nee, da aber vielleicht lieber so und mach doch mal dieses, wäre natürlich sehr zeitaufwendig und das passiert eigentlich fast alles automatisch. Das Einzige, was wo wir uns dann teilweise wirklich absprechen müssen, ist, dass bei bei den Studioaufnahmen nehmen wir ja gerne mal mehr als zwei Spuren Gitarre auf, um es so zu formulieren. Und auf der Bühne stehen nun mal nur André und ich. Das heißt, wo wir uns dann wirklich absprechen müssen, ist, wer spielt wann welchen Part. Das heißt, wir müssen wirklich die Songs, die wir für ein Album neu einspielen, müssen wir danach komplett umarrangieren oder runterarrangieren, praktisch auf die Live-Besetzung. Das heißt, man muss wirklich überlegen, braucht der Part zwei Rhythmusgitarren? Braucht der Part eine Rhythmusgitarre, eine Leadgitarre? Braucht der Part zwei Leadgitarren? Wenn er zwei Leadgitarren braucht, welche beiden Stimmen sind denn die wichtigen Stimmen, die da kommen müssen? Weil, wie gesagt, wenn da irgendwie 20 Leadgitarren laufen, ist das dann ja auch nochmal die Auswahl. Und das sind tatsächlich Sachen, die wir dann absprechen müssen. Dass André dann teilweise sagt, pass auf, ich bleib in der Grundstimme, geh du in die Terz oder Quint oder was auch immer da passiert. Oder er sagt, nee, pass auf, von der Lage her komme ich da besser in meinem Solo in die Quint, nimm du die Grundstimme oder wie auch immer. Das sind Sachen, die wir dann absprechen. Aber Anschlag, Picking und alles drum und dran, das passiert eigentlich automatisch.
Ach was, cool. Das ist ja auch, wie der Fabian gesagt hat, auch ein gutes Zeichen für eine gute Harmonie untereinander, dass man da auch dem anderen auch gut vertrauen kann, sag ich mal. Klar, nach über 30 Jahren Banderfahrung sollte man eventuell dem anderen auch vertrauen.
Ich glaube auch, wenn das nicht funktionieren würde, würden wir, glaube ich, schon lange nicht mehr zusammenspielen.
Nur eine kurze Frage, weil du vorhin ja gemeint hast, du musst jeden Tag deine Übungsroutine ist es, jeden Tag die Songs zu spielen, weil du das sonst auch in der rechten Hand merkst. So ein bisschen blöde Frage, weil ist das etwas, wo du auch merkst, was im Alter schlimmer wird, oder war das etwas, wo du schon immer, sag ich mal, gemerkt hast, wenn du die Songs nicht gespielt hast? Oder würdest du sagen, in deinen 20ern, in den 30ern, da hättest du die Songs nach 3 Wochen Gitarre, keine Gitarre irgendwie spielen können? Oder war das schon immer eine Sache, wo du sehr beachtet drauf warst?
Ich glaube mal so, in meinen 20ern hätte ich die Songs nach einer Woche nicht spielen exakt so gespielt, wie ich sie heute nach einer Woche nicht spielen spiele, nämlich scheiße und sloppy. Nur damals wäre es mir nicht bewusst gewesen. Damals hätte ich gesagt, geil, läuft. Und du wirst mit der Zeit halt logischerweise, also wir haben jetzt nicht, keine Ahnung, wie viele Platten wir gemacht haben, aber nach all den Jahren, du wirst dir sehr viel bewusster über das, was du da machst. Also wie gesagt, als wir Battalion Sophia aufgenommen haben, 87, die Platte war alles nur nicht tight. Und wir dachten natürlich damals, boah, was eine geile Performance. Nee, so geil war die gar nicht. Aber egal, das Album an sich ist stimmig, funktioniert und ist alles gut. Aber das war dann zum Beispiel der große Sprung, als wir nach Somewhere Far Beyond in die Aufnahmen zu Imaginations gegangen sind und halt mit Flemming Rasmussen produziert haben. Wir haben geblutet. Also wir haben wirklich, Flemming hat uns erstmal zu einer tighten Band gemacht, weil davor war alles okay. Also das war jetzt nicht so, dass das alles fürchterlich im Wald gegrützt war, aber es war nicht ansatzweise so tight, wie wir später geworden sind. Und das war uns vorher nicht bewusst, weil wir kannten es halt nicht anders. Wir haben so gespielt, wie wir halt spielen, fanden das geil und alles war gut. Kalle hat das abgesegnet, alles in Ordnung. Und dann kamen wir halt zu Flemming und Flemming meinte, nochmal. Nö, fast, ja, aber nochmal.
Lernprozess.
Ja, absolut.
Gehört dazu.
Ja, absolut.
Wie definierst du, ich habe eine Frage an dich, wie definierst du für dich einen guten Rhythmus-Sound? Oder was macht der aus?
Oder einen guten Gitarrensound.
Oder guten Gitarrensound an sich, genau.
Also ein guter Gitarrensound.
Weil ihr habt ja unterschiedliche Sounds.
Ja. Das ist genau der Punkt, auf den ich raus wollte. Was ist ein guter Sound? Also du hast so viele unterschiedliche Sounds, die als gute Sounds gewertet werden. Also fangen wir mal an, weil wir gerade von Flemming gesprochen haben, fangen wir an, Master of Puppets gilt allgemein als genialer Gitarrensound. Okay, dann kommen Leute, die sagen, Pantera, Dimebag hatte einen mega geilen Sound, den ich zum Beispiel, so sehr ich Dimebag als Spieler schätze, seinen Sound, da kriege ich Pickel. Mhm. Das ist für mich Rasierapparat, geht gar nicht.
Schon sehr eigen, ja.
Schwierig. Ja, eben. Aber weißt du, beide gelten als geile Sounds. Und für mich ein geiler Sound muss mich persönlich kicken. Der muss mich anmachen zu spielen. Der muss mir gefallen, damit er mich inspiriert, motiviert, damit ich mich da wirklich reinlegen kann. Das heißt, wenn ich mir eine Gitarre schnappe und würde jetzt in irgendeinen Amp einstöpseln, den ich nicht kenne und denke, boah, klingt aber scheiße, dann habe ich ja erstmal keinen Bock. Weil das motiviert dich ja nicht, das inspiriert dich zu exakt gar nichts. Und ich habe auch keinen Bock, mich irgendwie jetzt stundenlang mit Knöpfchen drehen zu beschäftigen, um irgendwas daraus zu quälen. Also ich habe es ganz gerne, wenn ich einstöpsel und es klingt.
Ja, klar.
Und
das kenne ich.
Ja, das kennen wir, glaube ich, alle. Und dazu kommt natürlich auch, wie sieht die Bandbesetzung aus? Also wenn du jetzt meinetwegen in einem Power-Trio spielst, Rush als Beispiel, wird dein Gitarrensound mit Sicherheit anders sein, als wenn du in einer Band spielst mit drei Gitarristen, die sich gegenseitig ins Gehege kommen. Dann kommt dazu, was machst du für eine Musik? Bei Blind Guardian passiert so viel, speziell bei Studioaufnahmen im Mix, weil wir halt, du hast dann vier Spuren Rhythmusgitarre, du hast Bässe, du hast Orchester, du hast Chöre, du hast Gesänge, du hast 3 Millionen Leadgitarren und alle prügeln sich um das zugegebenermaßen begrenzte Frequenzspektrum. Das heißt, du musst halt auch gucken, ja, was funktioniert für den Song. Also ich kann nicht immer unbedingt meinen Lieblingsgitarrensound für einen Song durchboxen, weil schlicht und ergreifend, ich stehe auf sehr fette Sounds. Für die ist nicht immer Platz, schon gar nicht, wenn du dann auf einmal 4 Spuren Rhythmusgitarren machst, wenn die dann alle mega fett sind, dann bleibt kein Platz mehr für irgendwas, weil dann hast du eine Riesenwand von Rhythmusgitarren und der Rest bleibt dann halt zu Hause. Ja, also da muss man das Ergebnis im Auge behalten und halt auch mal zurückstecken können. Live ist das dann speziell bei uns wieder eine ganz andere Sache, da wir halt, wie gesagt, auf einer Plattenproduktion nehmen wir im Schnitt 4 Spuren Rhythmusgitarre auf. Live bin ich dann aber meistens der Einzige, der Rhythmusgitarre spielt, weil André halt nicht durchgehend, aber schon über große Strecken halt seine Leads spielt, weil das ja nun mal in unserer Musik so angelegt ist. Das heißt, mein Live-Sound ist dagegen viel fetter und brachialer als mein Recording-Sound, weil live muss ich halt alleine eine Soundwand aufbauen, über die André dann halt seine ganzen Leads legt. Das ist halt auch was, aber auch darüber haben wir nie gesprochen. Das ist auch was irgendwie, jeder hat automatisch sein Verständnis in der Band, welche Funktionen er hat, welche Soundlöcher er stopfen muss. Und das war halt schon immer mein Approach. Ich baue eine fette Wand und André kann dann seine ganzen geilen Melodien da drüber legen. Und das ist
das so, war von Anfang an so bei euch?
Das war mehr oder weniger von Anfang an, wobei wir in den ersten paar Alben deutlich weniger Leadgitarren hatten, als wir sie heute haben. Also das ist was stilistisch sich bei uns entwickelt hat. Also auf Battalions on 4 und Follow the Blind hat André, haben wir beide hauptsächlich Rhythmusgitarren gespielt, dann kamen hier und da mal ein paar Leads und dann kam Solo im Song und das war es dann aber auch. Also da passierte damals wesentlich weniger an Leadgitarren, als es heute passiert. Aber spätestens mit Tales ging das dann eigentlich los, dass diese Gitarrenorchestrierung immer mehr gewachsen ist und ab da hat sich das eigentlich so verselbstständigt. Dazu kam, was meinen Soundvorstellungen innerhalb Blind Guardian mit Sicherheit auch noch in diese Richtung gepusht hat, ist die Tatsache, dass damals, wenn wir geprobt haben und an neuen Stücken gearbeitet haben, Hansi meistens keinen Bass gespielt hat, weil er sich dann auf seinen Gesang halt konzentriert hat. Das heißt, bei einer Probe fehlte der Bass soundtechnisch, was meinen Sound dann natürlich noch fetter gemacht hat, weil ich das dann halt noch ein bisschen mit ausgleichen wollte.
Würdest du sagen, dass dann auch so, ich sag mal, der Punkt, wo ihr angefangen habt, mit Charlie Bauernfeind zu arbeiten, auch nochmal den Gitarrensound weitergebracht hat oder einen anderen Ansatz? Weil es ist so das, was unter Fans zum Beispiel ja auch viel gesagt wird, dass ab dem Punkt, wo Charlie mit dem Spiel ist, der Sound sich von Blind Guardian ja auch nochmal einen Ticken weiterentwickelt hat und noch, ich sag mal, epochaler und orchestraler geworden ist. Hat sich das auch aufs Gitarrensound ausgewirkt oder ist das so weitergefahren wie vorher auch?
Nee, das ist das, was ich vorhin schon angesprochen habe, dass also je aufwendiger und epischer du komponierst, desto mehr musst du halt die Frequenzen, die Sounds anpassen, weil einfach nicht genug Platz da ist. Also bei einer Nummer wie And Then There Was Silence, die knapp 200 Spuren hatte, wo irgendwie 90 Mann Orchester nebenbei läuft, da hast du nicht den Platz, um 4 mega fette Rhythmusgitarren und noch, ich weiß nicht, wie viel fette Leads und alles drum dran reinzubauen. Du musst halt gucken, dass das im Mix funktioniert. Und das ist, also gerade die Opera war, was das angeht, eine schwierige Platte für uns. Aber es war auch ein Lernprozess, der spätere Alben erst ermöglicht hat. Aber das ist halt was, du musst wirklich den Song als Ziel betrachten. Du kannst nicht mit deinem Sound-Ego praktisch kommen und sagen, ich will aber und meine Gitarre muss so fett sein und die muss auch doppelt so laut sein wie bei Rammstein, sonst habe ich keinen Bock. Das funktioniert halt nicht.
Nee. Kurze Fanboy-Frage. Habt ihr And Then There Was Silence eigentlich schon mal komplett gespielt? Weil ich meine, mich zu erinnern, bei den Live-Versionen, die ich bis jetzt gehört habe, dass denn nur ein Teil von weggeschnitten war, stimmt? Also habe ich das richtig gerade in Erinnerung oder irre ich mich da gerade total?
Ich bin da gerade nicht mehr ganz sicher. Du irrst dich nur halb. Also es ist, die Studio-Version hat ein längeres Fade-Out, was wir live nicht so lange spielen. Aber also die Live-Version, die wir spielen, ist auch... Ich glaube, die Studio-Version ist 14 Minuten, die Live-Version, die wir spielen, ist 13 Minuten. Also das ist, ist nicht so, dass wir irgendwie gesagt haben, wir machen da jetzt ein Single-Edit oder irgendwas, weil das würde eh nicht funktionieren. Und ich finde das auch albern. Also wenn du die Nummer so komponierst und aufnimmst, dann spielst du auch so live. Ja, ganz einfach. Nur wie gesagt, da wir normalerweise keine Fade-Outs machen, haben wir damals das halt, glaube ich, variiert. Ich muss dir gestehen, das ist zum Beispiel was, wenn ich die Nummer jetzt für eine Tourprobe probe ich zur Live-Version. Ich habe die Studio-Version Ewigkeit nicht mehr gehört. Ich könnte dir noch nicht mal mehr genau sagen, wie anders die ist.
Ist das ein Song, der noch eventuell im Programm in der Setlist vorkommen könnte? Weil das würde mich als Fan natürlich riesig freuen, den nochmal live zu erleben. Ist das, oder es sagt dir, da lieber nochmal die Finger von lassen, weil das zu viel sein könnte.
Nee, also gar nicht. Das Witzige dabei ist, als wir die Opera rausgebracht haben, haben alle Leute gesagt, ja, alles geil, And Then There Was Silence ist eine mega geile Nummer, aber die könnt ihr ja unmöglich live spielen. Worauf wir gesagt haben, doch, können wir. Und haben die halt sofort auf der Opera-Tour gespielt. Wir haben sie auf der Twist-Tour gespielt. Wir haben sie auf der Edge of Time-Tour gespielt. Und wir haben sie auch auf der letzten Tour gespielt. Ich glaube, seitdem wir die Nummer rausgebracht haben, war sie auf jeder Tour im Programm. Nicht grundsätzlich bei jeder Show, aber sie war immer im Aufgebot. Was dagegen spricht, sie immer fest im Programm zu haben, ist schlicht und ergreifend die Länge, weil in der Zeit kannst du 2-3 andere Nummern spielen. Das heißt, sie blockiert relativ viel Platz in der Setlist. Aber an sich, die Nummer zu spielen, ist überhaupt kein Ding. Also die ist für uns als Band, glaube ich, wesentlich einfacher umzusetzen als manch andere Nummern. Das würde viele Leute, glaube ich, überraschen. Also Silence, wenn ich jetzt mal nur von mir spreche, also ich möchte jetzt nicht für Hansi oder wen auch immer sprechen, für mich ist die Nummer relativ simpel. Da habe ich bei anderen Nummern viel mehr zu kämpfen.
Gut, ich wollte eigentlich mich auch vorhin, weil wir gerade ja über Sound gesprochen haben, auch mal kurz auf deine Gear-Geschichte eingehen. Und gerade live spielst du ja immer deine klassische oder deine Custom Les Paul. Aber auf Instagram habe ich ja auch schon ein paar Mal gesehen, dass du auch durchaus andere Gitarren hast, auch bei Solar Gitarre auch, glaube ich, endorsed bist beim Ola. Mhm. Was hast du denn sonst noch so für Gitarren, die du gerne spielst? Und gibt es eventuell eine Gitarre, die es sogar schaffen könnte, deine Les Paul live zu ersetzen? Oder sagst du, na, die ist dir so heilig? Oh, live geht nicht ohne meine Les Paul.
Ich sag mal so, also ich bin in der glücklichen Position, wesentlich mehr Gitarren zu besitzen, als ich eigentlich brauche. Das heißt, bei mir ist immer Qual der Wahl, was nehme ich denn mit? Und ich habe diese schwarze Les Paul Custom, von der du wahrscheinlich sprichst, war die erste Les Paul, die ich mir je gekauft habe. Das war... Wann habe ich die gekauft? 96, glaube ich. Und die hat mich extrem angefixt. Damals war ich ESP-Endorser und hatte jede Menge wunderschöne Custom-Shop-ESP-Gitarren, alles. Weiß ich nicht, hatte ein paar Randy Rhodes-Modelle, ein paar Horizon-Modelle, alles mit Floyd Rose und bla bla blub, was man damals so hatte, so die Sportgitarren. Und dann habe ich mir halt, weil ich sie immer geliebt habe, rein optisch, wollte ich immer eine Les Paul Custom haben, diese schwarze halt. Und bin dann irgendwann zum lokalen Musikalienhändler gegangen und habe gesagt, Tom, ich will eine Black Beauty. Musste bestellt werden, aber dann kam sie. Ich habe sie in die Hand genommen und habe sie dann im Prinzip nicht mehr aus der Hand gelegt. Also die hat mich extrem angefixt. Die hat dazu geführt, dass ich alle meine ESPs irgendwann verkauft habe, weil ich angefangen habe, Floyd Rose zu hassen. Und hat halt eine Les Paul-Liebe bei mir ausgelöst. Ein Freund von mir, guter Freund von mir, hatte sich zum gleichen Zeitpunkt auch eine Black Beauty gekauft, die witzigerweise, ich glaube, innerhalb von 2 Wochen nach meiner gebaut wurde, laut Seriennummer oder so. Und der kam aber, weil der Riesenhände hat, kam mit der kleinen Mensur nicht klar und hatte sich aber in eine meiner ESPs verliebt. Und kam dann irgendwann mal, saß wir zusammen, haben was getrunken und er meinte dann so aus Scherz, sag mal, wenn du die irgendwann mal tauschen möchtest, kannst du mal eine Les Paul haben, gibst mir die ESP. Ist so, alles klar, bring sie vorbei. Das war dann meine zweite Les Paul und dann irgendwann auf einer Tour in Amiland habe ich mir eine dritte gekauft. Und irgendwann bin ich von Gibson angesprochen worden. Das war 2004, 2005, so den Dreh rum. Es war vor der Twist jedenfalls, bin ich von Gibson angesprochen worden. Die meinten, hör mal, du bist ESP-Endorser, ne? Ich so, ja. Du spielst aber immer nur Gibsons live. Ich so, ja. Und möchtest du denn nicht Gibson-Endorser werden? Ja. Und dann war ich halt bis 2016, also ich war ungefähr 10, 12 Jahre Gibson-Endorser, habe das dann irgendwann von meiner Seite aus beendet, aus verschiedenen Gründen, die ich, glaube ich, nicht näher erklären muss. Gibson hatte zu dem Zeitpunkt, glaube ich, sehr viele Endorser verloren. Wobei, ich will überhaupt nichts Schlechtes über die Firma reden, ganz im Gegenteil. Ich hatte eine fantastische Zeit. Ich habe all meine Gibsons nach wie vor und ich besitze viele. Und wie gesagt, die A&Rs, mit denen ich zu tun hatte, Hermann, nach wie vor guter Freund von mir, auch Alex, der mich damals dahin geholt hat, alles toll, tolle Zeit. Ich mag meine Les Pauls nach wie vor, aber ich habe irgendwann kapiert, dass es auch andere, wirklich geile Gitarren gibt. Also das fing erstmal im Gibson-Kosmos an. Irgendwann habe ich mir eine Flying V zugelegt, habe sie sehr geliebt, obwohl sie für mich sehr unbequem zu spielen ist. Aber die klingt einfach unfassbar gut und sieht auch geil aus. Dann kam der Explorer dazu, ähnlich, klingt auch mega fett, ist für mich aber auch relativ unbequem. Aber trotzdem Spaß. Dann kamen irgendwann ein paar Fender Strats dazu. Dann kam Ola irgendwann. Ola hat sich entwickelt, als Ola bekannt gegeben hat, dass er sich selbstständig macht, gitarrentechnisch, und seine eigene Gitarrenfirma rausbringt, dachte ich, oh, das ist aber ein mutiger Schritt, weil es gibt ja nicht gerade wenig Gitarrenhersteller auf der Welt. Ja, ja. Und ich war erstmal zumindest skeptisch, ob das eine gute Idee ist. So, also ich wusste nicht, was er rausbringen wird. Ich kannte seine Washburn-Modelle, habe mir schon gedacht, dass es in eine ähnliche Richtung gehen wird, aber ich hatte zu dem Zeitpunkt auch noch nie eine seiner Modelle in der Hand gehabt. Dann hat er halt Solar Guitars gestartet und ich habe die ersten Bilder gesehen. Ich habe zuerst nur ein schwarzes und weißes Modell gesehen und dachte, ja, die sehen interessant aus. Und sie hatten was mich sehr interessiert hat, und zwar die Evertune Bridge. Und die hat mich halt sehr interessiert, aber ich muss gestehen, ich hatte Angst davor, eine meiner Gitarren zu zersäbeln, um das Ding da drauf zu bauen.
Das verstehe ich.
Weil ich halt nicht wusste, gefällt's mir, finde ich's scheiße, weil das kannst du ja nun mal nicht wieder rausnehmen. Dann hast du ein riesen Loch in der Gitarre und deshalb dachte ich so, skeptisch. So, und dann hat Ola halt ein Foto veröffentlicht von einer, ich glaube, das war die erste Limited Edition, die er rausgebracht hat, mit diesem, eine blaue, diese S1.6-Serie, die Strat-Serie halt, blau, quilted Maple Top mit Evertune Bridge. Und ich so, oh, scheiße. Und dachte mir, weißt du was, kauf das Ding. Und habe die einfach mal blind gekauft. Und hab die halt bekommen, und das ist eine unfassbar gute Gitarre. Also bespielt sich tierisch, klingt tierisch. Die Evertune Bridge ist wirklich geil. Also ist für Gigs, wenn du schwierige Temperaturbedingungen hast, ein Segen. Oh, ja. Ist im Studio ein Segen. Also ich habe mehrere inzwischen. Ich habe eine hier, die habe ich gestern noch gespielt. Ich glaube, die habe ich letztes Jahr im Herbst gestimmt, irgendwann mal nachgestimmt. und du nimmst sie in die Hand und sie stimmt einfach. Und diese blaue, die erste, die ich halt damals von ihm gekauft hatte, die hatte ich auch für unseren Wacken, jetzt diesen Wacken-Livestream-Gig, habe ich die komplett beim ganzen Gig gespielt. Also sie musste vor dem Gig nicht gestimmt werden. Die hat sich nicht verstimmt. Das ist abgefahren. Ich habe da auch mit meinem Tech Willem drüber gesprochen. Da meinte auch, ja, das kann eine Erleichterung sein. Nee, und
das ist aber gut schwer, ne? So ein Evergreen
Bridge. Ja,
hat schon gut Masse.
Ja, auch. Wobei ich schwere Gitarren mag. Also ich mag es nicht.
Ach stimmt, du spielst ja Les Paul. Ja, ja.
Ich mag zu leichte Gitarren nicht. Da fehlt mir irgendwas. Ich brauche dieses. Ich mag dünne Hälse nicht. Diese dünnen, flachen Shredder-Hälse sind nicht mein Ding. Ich mag, also es muss nicht der Ultra-Baseball-Prügel sein, aber ich mag schon was in der Hand zu haben und ich mag auch ein gewisses Gewicht zu spüren. Ich kann jetzt noch nicht, also ich will nicht sagen, dass leichte Gitarren mit dünnen Hälsen scheiße klingen, aber es fühlt sich für mich halt schlechter an. Ich bin es halt gewohnt, was Massiveres in der Hand zu haben. Das ist also reine Geschmackssache. Nee, aber das ist halt, also wie gesagt, die Soul, wenn wir jetzt morgen auf Tour gehen dürften, was ja leider nicht der Fall ist, also wann auch immer wir das nächste Mal touren, es wird wahrscheinlich ein Mix am Start sein. Es werden garantiert ein paar Les Pauls dabei sein, weil ohne gehe ich nicht vor die Tür. Mhm. Es werden garantiert Solas dabei sein. Und den Rest fülle ich dann nach Lust und Laune. Also ich bin so, wenn wir mit voller Produktion in Europa touren, sprich mit Trucks und allem drum und dran, habe ich normalerweise 10 Gitarren dabei. Und wobei ich wechsle gerne viel im Gig. Also ich bin im Normalfall nicht jemand, der einen ganzen Gig mit einer Gitarre durchspielt, einfach weil ich Bock habe auf meine Gitarren. Also
klar. André macht das doch, oder? André spielt doch, man kennt ja André wegen seiner roten ESP hauptsächlich.
Ja, André fasst im Prinzip eine Gitarre an, ja. Also der wechselt nur, wenn sie sich verstimmt oder ihm eine Saite reißt.
Oder sieben Saite.
Ja, oder sieben Saite halt logischerweise. Genau. Aber André ist da genau das Gegenteil von mir. Ich habe halt Spaß an vielen Gitarren. Und es ist auch so, wenn wir meinetwegen auf der letzten Tour hatten wir ersten Block, wir waren erst 3 Monate am Stück in Europa unterwegs und danach habe ich 10 andere Gitarren in den Schrank gepackt, um die nächsten 10 mitzunehmen. Da wird dann gewechselt. Und
was ein Leben. Ja,
das Ding ist aber, ich habe so eine Philosophie, wenn ich eine Gitarre nicht spiele über einen längeren Zeitraum, dann heißt das, ich brauche sie auch nicht mehr, dann verkaufe ich sie. Also ich habe keinen Bock, eine Gitarre jetzt 10 Jahre unterm Bett liegen zu haben oder auf dem Schrank oder im Lager oder wo auch immer stehen zu haben. Entweder ich spiele sie und benutze sie, dann hat die Gitarre in meiner Sammlung eine Berechtigung, weil dann inspiriert sie mich oder ich brauche sie für bestimmte Sounds oder ich brauche sie als Siebenseiter oder was auch immer. Aber wenn das über Jahre nicht passiert, dann habe ich ab und zu so den Anfall, dass ich dann wirklich ausmiste. Ich stehe jetzt gerade aktuell wieder davor und habe so ein paar Gitarren im Hinterkopf, die ich eventuell verticken werde. Einfach, weil ich sie... Mhm. Also eine ist eine Gitarre, eine Les Paul, die ich früher viel gespielt habe, aber die ich glaube, das letzte Mal 2006 auf der Tour in der Hand hatte. Mhm. Das heißt, die liegt seit 14 Jahren... Ja, die liegt seit 14 Jahren im Lager und nur um eine mehr auf meinem Inventar stehen zu haben, ist Blödsinn. Also dann verkaufe ich sie, dann kann irgendjemand damit Spaß haben und ich habe wieder Platz für was Neues. Und bei anderen Gitarren ist es einfach so, dass sich bestimmte Vorlieben halt verschieben im Laufe der Jahre. Also es ist zum Beispiel so, ich habe ein paar Siebenseiter von Gibson, ich habe zum Beispiel eine Les Paul, ein Siebenseiter Les Paul, die unglaublich gut klingt, aber die hat halt die kurze Gibson-Mensur, die mir für Siebenseiter nicht liegt. Also wenn ich eine Siebenseiter spiele, würde ich sofort zu meiner Schecter greifen, die eine Bariton-Mensur hat. Und obwohl die Les Paul unfassbar fett klingt, wäre das für mich immer zweite Wahl. Deshalb überlege ich gerade, muss ich die jetzt in der Sammlung haben oder macht die Platz für was anderes? Ist halt Abwägungssache. Ich kämpfe im Moment mit mir.
Sehr cool. Das ist sehr schön. Kurze Frage, damit ich einfach auf dem richtigen Stand der Dinge bin. Ich meine, ich habe da letztens was mitbekommen. Ihr seid derzeit im Prozess, ein neues Album zu schreiben.
Nee, oder? Wir sind schon beim Aufnehmen.
Oh, ihr seid schon beim Aufnehmen. Oh, sehr schön. Das ist doch eine Info, die man gerne hört. Ja.
Nee, also wir hatten das große Glück. Im Unglück, muss ich sagen, dass wir für letztes Jahr keine Tour geplant hatten, sondern wirklich mit dem Songwriting fertig werden wollten und die Produktion beginnen wollten. Und das konnten wir halt auch so verwirklichen. Denn dank Corona, jede Band, die letztes Jahr touren wollte, also, die tun mir alle leid. Alle Bands, die letztes Jahr eine Platte rausgebracht haben, weil das ist... ist ja halt umsonst gewesen. Wenn du eine Platte heute nicht betouren kannst, ist bitter. Und wir hatten.
Habt ihr ja quasi auch, ne? Aber gab's Plan, mit dem Orchesteralbum auf Tour zu gehen, oder war das eh nicht relevant für
es
euch?
Es war nicht für letztes Jahr relevant. Also wir würden das gerne irgendwann mal aufführen, aber das ist nichts, was du im Rahmen einer Tour machst, weil mit 90 Mann Orchester kannst du nicht auf das, kannst du einfach nicht finanzieren. Also weiß
schwierig.
Auch vorher, also ich weiß nicht, ob Metallica sowas finanzieren können, wahrscheinlich ja, aber wir nicht. Also du kannst allein wie viele Nightliner, du brauchst 15 Nightliner und ich weiß nicht, wie viele Trucks, kannst vergessen. Also das wäre was wir vielleicht mal bei einem Festival oder so bei Special Events irgendwann mal machen möchten und mit Sicherheit auch irgendwann machen werden, aber das ist nichts, was in absehbarer Zeit geplant ist. Von daher war letztes Jahr für uns wirklich, es ist nichts ausgefallen. Dieses Jahr ist natürlich eine ganz andere Sache. Da sind Festivals geplant, da ist eine Tour geplant, zumindest eine kleine. Ob das stattfinden können wird, wird man sehen. Also es liegt ja leider nicht in unserer Hand. Man muss abwarten, wie sich die Lage entwickelt. Aber wir können zumindest die Aufnahmen beenden. Irgendwann mixen und geplant ist, das Album im Oktober irgendwann rauszubringen. Also das ist so, der momentane Plan. Ob sich der Zeitplan noch ändert aufgrund von Pandemie und allem drum und dran, wird man sehen. Aber das ist momentan das, was so angepeilt ist.
Sehr schön. Geil. Ja. Da freue ich mich.
Cool.
Das ist eine Info, die ich gerne höre.
Das freut mich.
Und wie macht ihr das? Wie schreibt ihr Songideen? Tauscht ihr euch untereinander aus, indem ihr euch Sachen zuschickt? Oder wie geht ihr daran?
Das passiert meistens so. Ja, also jeder arbeitet im Prinzip für sich und Hansi ist die Schnittstelle. Weil egal, ich kann das größte Riff der Welt komponieren, wenn Hansi dazu kein Gesang einfällt oder sagt, das funktioniert für mich gar nicht, dann bringt das größte Riff der Welt leider nichts. Und wandert entweder in die Tonne oder wird halt umgebaut, bis es passt. Kommt dann halt auf den Einzelfall an. Aber wie gesagt, Hansi ist die Schnittstelle. Der kriegt halt alle musikalischen Ergüsse von uns eingereicht. Und dann muss man sehen, funktioniert es? Kann man was drauf aufbauen? Entwickelt es sich in irgendeine gesunde Richtung? Oder muss man halt umstellen, improvisieren? Oder keine Ahnung. Das kommt halt auf den Song an. Aber das passiert halt, wie gesagt, jeder arbeitet für sich zu Hause. Also wir sind keine Band, die Songs im Proberaum schreibt, was bei der aufwendigen Art zu komponieren auch nicht funktionieren würde, weil wir sind halt eine Band, die sehr früh Studio-Equipment lieben gelernt hat. Also wir haben wirklich mit allem Geld, was wir damals mit Battalions of Fear verdient haben, haben wir eine 16-Spur Four-Stax gekauft. Und mit allem Geld, was wir mit Follow the Blind verdient haben, haben wir dann eine 24-Spur Four-Stax gekauft und so weiter. Und haben das wirklich zum Songwriting genutzt, weil da kannst du dann solche Chöre, Choraufbauten und auch die ganzen Gitarrenarrangements kannst du dann so halt testen. Mit zwei Gitarristen im Studio kannst du genau eine Zweistimmigkeit testen, also im Proberaum. Ja, aber ja. Mit vernünftigen Studio-Setups kannst du halt ganz anders experimentieren. Und die Freiheit nutzen wir halt sehr gerne.
Ist es beim Songwriting, ist das schon so, dass ihr, ich sag mal, klassisch Metalband-technisch mit dem Riff anfängt und dann darüber gewisse Arrangement-Geschichten entstehen, dass zuerst quasi eine Riff-Basis ist, oder ist das schon direkt, dass sich André oder du oder einer hat eine Idee von einem riesigen, mehrstimmigen Melodie und dann kommt ein Riff dazu, oder wie baut sich das so ein bisschen auf? Oder ist das ganz unterschiedlich?
Das ist eher unterschiedlich. Also es kommt darauf an, inspirieren kann dich ja alles Mögliche. Das kann eine Melodie sein, das kann ein Riff sein, was du beim Warmspielen durch Zufall spielst. Das kann auch ein Buch sein, was du gerade liest, oder irgendeine Nachricht sein, die du gerade hörst. Und diese Inspiration kann halt alles Mögliche triggern. Also da kann man jetzt nicht pauschal sagen, es ist nicht bei jedem Song so, dass irgendwie ein Riff zuerst da ist. Es ist nicht zwangsläufig so, dass erst eine Melodie da ist. Es kann auch sein, dass Parts, die Inspiration für einen Song liefern, im Endeffekt im Song gar nicht mehr nachher vorhanden sind, weil wir sie rausschmeißen. Also wir hatten schon mehrere Songs, die über Intros praktisch entstanden sind, und dann, als der Song fertig war, haben wir gedacht, nee, das Intro ist scheiße, das fliegt raus, wird ersatzlos gestrichen, wird geändert. Das heißt, das, was den Song eigentlich ausgelöst hat, war im Endeffekt gar nicht mehr drin. Aber wenn der Song am Ende trotzdem cool ist, ist alles gut.
Ja, das stimmt, das stimmt. Aber es ist so, ist der Mixture aus wie, wer was schreibt, ist das schon relativ, ich sag mal, ausgeglichen? Oder ist das schon einer, der die Hauptrolle hat zum Schreiben und der andere zum Arrangieren? Oder ist das auch eine Sache, die sehr harmonisch mit beiden zusammen funktioniert? Also jetzt mal ganz explizit gesprochen auf dich und André halt
bezogen. Also André schreibt definitiv das meiste. André und Hansi sind bei uns die Hauptsongwriter, wobei Frederik und ich auch schreiben, nur bei weitem nicht so viel. Was aber auch, also das ist jetzt nicht so, dass es irgendeine Absprache gibt, ihr dürft aber nicht, wir müssen das alleine machen, jeder kann machen, was auch immer er will, und wenn es cool ist und ins Konzept passt, ist alles gut, wenn nicht, dann passt es halt nicht, aber das passiert ja bei anderen Sachen genauso, wenn er mit irgendwas ankommt, was halt nicht funktioniert, dann fliegt auch das wieder raus. Das hat sich einfach so entwickelt und ist, weiß ich nicht, ich sag mal so, ich werde manchmal gefragt, stört dich das nicht, dass André mehr schreibt als du? Nö, also ich bin Gitarrist dieser Band. Ich habe nicht das Ego zu sagen, nee, jeder Song muss aber von mir sein. Dazu kommt, dass ich meinen Stempel grundsätzlich in der Sekunde auch aufdrücke, indem ich spiele und etwas interpretiere. Und es ist ja auch so, dass Sachen im Laufe der Zeit wachsen. Also wir haben Songs, die wir heute anders spielen, als wir sie früher gespielt haben. Sei es nur, wie gewisse Parts interpretiert werden, das wächst mal. Also speziell auf Tour wachsen Songs. Weil, gesagt, ich habe ja vorher schon erwähnt, wir sind nicht unbedingt die probewütigste Band. Das heißt, manche Songs spielen wir tatsächlich als Band das erste Mal, nachdem sie aufgenommen wurden. Das kommt also durchaus vor.
Krass, ja. Interessant, aber auf jeden Fall auch.
Ja.
Ja,
definitiv.
Ja.
Ja, genau. Sorry. Ich wollte fragen, ihr habt ja mit Legacy of the Dark einen großen Traum für euch erfüllt, dass ihr also ein reines Orchesteralbum macht. Und gibt es in der Hinsicht vielleicht noch was anderes irgendwie Cooles, wo ihr denkt, okay, das ist ein geiles Ziel, das wollen wir als nächstes machen? Habt ihr da irgendwas?
Ja, das nächste, was wir machen wollen, was ganz geil wäre ein Metal-Album. Da sind wir also dran. Also das Orchesteralbum war mit Sicherheit ein Traum, war teilweise auch ein Albtraum, einfach weil es so lange gedauert hat. Also die Idee dazu wurde geboren 1900, lass mich lügen, 95 oder 96.
Ich weiß noch kurz eine Geduckte, ich weiß noch, wie 2010 Frederik nämlich mal sowas angeteased hätte, dass bald eventuell sowas kommen
könnte. Ja.
Hat dann halt auch nochmal 10 Jahre gedauert.
Ja, bald ist ja relativ. Also relativ bald. Ja, nee, also wir hatten die Idee relativ früh, waren damals aber nicht ansatzweise in der Lage, das umzusetzen. Weder kompositorisch noch hätten wir die finanziellen Mittel gehabt, um mit einem echten Orchester aufzunehmen. Also die ersten echten Orchesteraufnahmen hatten wir 2010 beziehungsweise 2009 haben wir das Album aufgenommen. Für At the Edge of Time war das erste Mal, dass wir mit einem echten Orchester gearbeitet haben. Und das war ein Quantensprung für uns, weil du kannst mit Keyboards und Programmieren und allem drum und dran, kannst du wirklich tolle Sachen machen. Und zum Songwriting funktioniert das auch alles, aber im Endeffekt ein echtes Orchester klingt einfach anders. Und wie gesagt, das Ganze hat ewig gedauert, war aber definitiv ein Traum. Aber das Schöne ist dadurch, dass das jetzt erstmal, dass man das endlich von der Brust hat, sind wir jetzt wieder im Metalband-Modus und witzigerweise sind die Stücke, also nicht alle Stücke sind so, aber da sind deutlich schnellere, deutlich härtere Sachen dabei, als das, was wir in den letzten paar Jahren gemacht haben. Ich weiß nicht, ob das eine unbewusste Gegenreaktion war, es hat sich halt so ergeben. Also wir hatten ja immer schnelle, harte Sachen auch dabei. Also es gibt, glaube ich, keine einzige Platte von uns, wo nicht irgendein Speed-Metal-Song mindestens einer dabei ist. Aber jetzt, wir haben ja eine der neuen Nummern haben wir ja bei dem Wacken-Ding schon live gespielt.
Beim Wacken gespielt, genau. Die geht ja schon gut vorwärts.
Die ist flott, und die hat auch Spaß gemacht. Und also das ist nicht die einzige schnelle Nummer. Also man muss fairerweise sagen, die Nummer ist jetzt natürlich nicht repräsentativ fürs gesamte Album, wie keine Nummer jemals repräsentativ für ein ganzes Album von uns war. Dafür sind wir einfach zu breit aufgestellt und machen zu unterschiedliche Sachen.
Das stimmt.
Aber das ist auch der Reiz der Sache, weil ich fände ein Album, wo jetzt 10 Highspeed-Knüppelnummern drauf sind, auch langweiliger als ein Album, wo halt stilistisch mehr passiert.
Absolut, mhm, ja.
Das stimmt. Da kommt mir ganz spontan eine Frage, die ich schon immer mal so ein bisschen jemanden von Blind Guardian stellen wollte, weil ich finde, für mich, ihr sagt ja auch sehr offen, dass Queen und ich glaube vor allem für Hansi Queen, die Band Queen, ein sehr, sehr großer Einfluss auch irgendwo ist. Und ich finde tatsächlich, dass Blind Guardian eine Metalband ist, die den Sound und diese Atmosphäre von Queen extrem gut rüberbringt, vor allem in den Leadgitarren und in den Melodien, aber auch in den Arrangements. Gerade bei der Twist of the Myth gibt es so viele Songs, wo ich denke, oh, das könnte Queen in Metal sein quasi. Ist das etwas, wo ihr euch auch überlegt habt, okay, wie können wir sowas von, oder gibt es Dinge von Queen, die wir reinbringen können, auch arrangement-technisch, oder kam das auch einfach von Hören, Adaptieren und mitversuchen, in den eigenen Stil zu transformieren?
Also ich muss sagen, wir sind alle große Queen-Fans, das kann man, glaube ich, nicht verheimlichen, also welcher Musiker ist kein Queen-Fan? Also wenn man irgendwie, das ist einfach eine unfassbare Band gewesen. Egal, ob wir jetzt über Freddie Mercury, Brian May oder irgendeinen der vier reden, also unfassbar gut. Und es ist nicht so, dass wir uns bewusst hinsetzen und sagen, wir müssen jetzt aber irgendwas machen, was nach Queen klingt. Aber also, wie gesagt, die Einflüsse sind da. Jeder Musiker hat Einflüsse. Immer wieder von Leuten, die dann in einem Interview sagen, nee, ich höre überhaupt keine Musik und ich bin vollkommen frei von allem. Nein, bist du nicht. Jeder Mensch hat seine Einflüsse und die werden dein Spiel beeinflussen. Bei einigen Leuten hört man es deutlicher, bei anderen weniger deutlich, aber jeder hat Einflüsse. Das ist einfach so. Klar. Und das Wichtige ist, dass du versuchst, halt deine ganzen Einflüsse, die du halt hast, zu bündeln und was Eigenes draus zu machen. Und ich glaube, das ist das, was bei uns passiert ist. Also Queen war definitiv ein Einfluss, egal ob wir jetzt über Chöre reden, über diese ganzen Gitarrenharmonien. Natürlich ist da ein Brian May Einfluss da. Aber wir versuchen halt, das in ein Blind Guardian Konzept zu packen, und ich glaube, das ist uns mit der Tales oder spätestens mit Somewhere Far Beyond haben wir das halt etabliert. Das wurde zum Blind Guardian Sound, diese Gitarrenharmonien, unsere Chöre, und das wurde dann halt teilweise immer größer und dann auch mal wieder abgespeckt, wie auch immer, wie es der Song gerade benötigt. Aber also ja, Queen ist definitiv ein Einfluss gewesen, ist heute noch ein Einfluss, ist halt eine der besten Rockbands, die es je gab. Ist einfach so.
Absolut. Weil, genau, das Lob aussprechen muss, ich glaube, Blind Guardian die einzige Band ist, die es wirklich schaffen, so eine gewisse Queen-Atmosphäre in Metal-Musik halt mit reinzubringen. Und das fand ich schon, weil ich ja auch als von Kind auf großer Queen-Fan bin oder damit aufgewachsen bin, nicht meine Eltern, das war schon immer etwas, was mich an Blind Guardian auch sehr, sehr gereizt hat und ich immer sehr interessant fand. Weil ich das so auch vorher in der Richtung, sei es auch in anderen Rockbands, wo ich eher unterwegs bin, auch nie so gehört habe, wie es Blind Guardian tatsächlich gemacht hat. Deswegen war das ist eine sehr, sehr schöne Sache.
Dankeschön.
Gut. Eine letzte Frage haben wir noch, weil wir kommen langsam auf die 60-Minuten-Marke zu. Und zwar, Einflüsse ist ja nicht nur, sag ich mal, musikalischer Einfluss sehr groß, sondern natürlich auch, ich sag mal, der ganze Fantasy-Bereich, der thematisch für euch auch sehr, sehr wichtig ist. Und ihr seid ja auch, ich sag mal, bekennende Videospiel-Fans und habt ja auch für viele verschiedene Videospiele ja auch Musik mal aufgenommen, unter anderem Sacred 2, wo ihr ja auch im Spiel präsent seid und man euch eure magischen Waffen, ich sag mal, besorgen kann, was damals für mich als 16-Jähriger ein ganz großartiger Moment war, als ich dieses Spiel gespielt habe. Würdet ihr sowas in dem Bereich auch nochmal verstärkt machen oder gerne machen? Oder gibt es da Sachen, wo ihr auch jetzt schon Pläne, wo ihr sagt, aber mal wieder eine Kollaboration mit einem Videospiel zusammen oder ich sag mal generell mit Fantasy-Sachen zusammen? Weil ihr wart doch damals im Gespräch für den Herr der Ringe sogar mal kurz Musik zu schreiben, als die Filme rauskamen oder sowas, ne?
War da nicht mehr was? Ja, da war was. Also um diesen Mythos mal zu klären, es gab mal eine Anfrage von Peter Jacksons Team, weil irgendwie die haben wohl online Polls veranstaltet, wer denn irgendwie den Soundtrack machen könnte. Und wir sind in viel dieser Polls erstaunlich weit oben gelandet. Und wie gesagt, wir sind kontaktiert worden, aber wir haben nie auch nur eine Sekunde Musik eingeschickt, weil wir zu dem Zeitpunkt gar nichts hatten, was wir hätten einschicken können. Hätten wir den Job bekommen, dann hätte es A Night at the Opera nicht gegeben, weil also wir sind keine Band, die irgendwie mal eben in 2-3 Monaten einen Soundtrack für so einen Film komponiert. Das heißt, A Night at the Opera wäre in ferne Zukunft gerückt und wir hatten zu keinem Zeitpunkt auch nur ansatzweise die Intention, Blind Guardian für irgendein Soundtrack-Projekt zu opfern. Von daher, ja, es gab mal diese kurze Connection zu Jacksons Team, aber da war nie ernsthaft irgendwas dran. Die Sacred 2-Geschichte hast du selber schon angesprochen. Das war eine richtig geile Sache für uns, weil, wie gesagt, speziell André und ich und später dann halt auch Frederik Thomen war nicht so der Spieler. Wir sind Die-Hard-Gamer. Und wenn du dich dann auf einmal selber in einem Spiel siehst, ist das schon was schon Besonderes. Geil, ja. Und den Song dafür zu machen, war alles geil. Wir haben das später nochmal gemacht in etwas anderer Form. Es gab das Spiel Die Zwerge. Ist allerdings kein Blind Guardian Song. Da haben nur Hansi und ich mit denen zusammengearbeitet. Das ist auch kein Song, den wir geschrieben haben. Wir sind angefragt worden, ob wir einen Song schreiben wollen, haben wir aber abgelehnt, weil wir nicht die Zeit hatten. Und haben aber gesagt, wenn ihr was komponieren wollt, wir machen mit. Also wenn das was Hansi singt, ich habe alle Gitarren gespielt. Und das hat auch wirklich Spaß gemacht. Und ich könnte mir vorstellen, sowas auch wieder zu machen. Kollaborationen sind eine spannende Sache. Ob das jetzt für ein Videospiel ist oder was ich zum Beispiel in den letzten Jahren häufiger gemacht habe, Freunde von mir, wenn die eine Platte rausgebracht haben, haben mich immer mal wieder gefragt, hast du Bock, ein Solo zu spielen? Hast du Bock, Gitarren zu spielen? Ich habe jetzt gerade für ein Album, nicht für ein ganzes Album, für einen Song von einem Bekannten Bass gespielt. Und das sind spannende Sachen, einfach weil du dann auf einmal gezwungen bist, außerhalb deiner Comfortzone zu denken und zu arbeiten. Weil wir sind es logischerweise alle gewöhnt, innerhalb des Blind Guardian Kosmos zu funktionieren. Aber wenn du dann jetzt auf einmal mit Leuten zusammenarbeitest, die halt mit Blind Guardian erstmal gar nichts zu tun haben und auch Songs machst, die noch nicht mal unbedingt Metal sein müssen. Also ich habe jetzt zum Beispiel für 2 Songs von Diamond Cobra Gitarren aufgenommen. Das ist ein Dark Synth Projekt. Hat also mit Metal exakt gar nichts zu tun. Hat aber unfassbar viel Spaß gemacht, weil es mich halt komplett zum Umdenken zwingt. Also wenn du mir einen Metal Song gibst, da wird mir immer irgendwas zu einfallen, weil das ist halt das, was ich seit 40 Jahren höre und spiele und liebe. Da ist sofort ein Bezug gegeben. Und dann kommt aber halt auf einmal ein Song, da kriegst du ein Demo, da sind nur Synthesizer drauf. Der Gesang fehlte und es waren nur Synthes und Dirk sagt, naja, mach mal. Und dann stehe ich halt erstmal da und denke,
herausfordernd.
Was machst du denn da? Aber das ist was wirklich viel Spaß macht und wenn das Ergebnis dann funktioniert, ist auch sehr befriedigend ist, weil du einfach siehst, okay, du kannst auch außerhalb deines gewohnten Umfelds funktionieren und was abliefern. Also das fand ich immer sehr spannend. Aber wie gesagt, um die Frage konkret abzuschließen, also momentan sind keine solche Kollaborationen zwischen Blind Guardian und wem auch immer geplant, aber sollte sich sowas irgendwann nochmal ergeben und halt zeitlich reinpassen, gerne.
Cool. Du bist auch, ich sag mal, von Blind Guardian noch mit der auch am viel auch in anderen Projekten gefühlt unterwegs ist. Ich meine, du hattest ja auch Sinbreed mit dem Frederik und mit dem Alexander und mit dem, ich komme gar nicht auf den Namen, Flo gehabt, mit dem Herbie zum Beispiel. Und das ist etwas, was du wahrscheinlich auch gerne machst, so in anderen Bereichen, wo halt die Zeit ist wahrscheinlich also, da ist, so sich zu.
Ich mag es, Musik zu machen mit Freunden. Das ist einfach, ich spiele leidenschaftlich gerne Gitarre und als Frederik mich, also die Sinbreed-Geschichte kam damals so, Frederik hatte mich mitten auf einer Blind Guardian Tour gefragt. Also wir waren irgendwo in Südamerika unterwegs und Frederik meinte, pass auf, ich wusste, dass er Sinbreed halt seine als Zweitband hatte und hatte mich halt gefragt, irgendwie dann und dann, wir haben ein paar Gigs anstehen, wir haben aber nur Flo als Gitarristen, das live immer so, hättest du Bock, die mitzuspielen, die Gigs? Ging, ich glaube, um 2 oder 3 Gigs ging's. Dann habe ich spontan gesagt, ja, klar, mache ich. Spiele ich euch die Gigs. Das heißt, ich habe die Day-Offs im Hotel gesessen, mit einer Gitarre in der Hand und Flo hatte mir Videos gemacht und den Rest habe ich mir halt von den CDs rausgehört. und habe halt die Setlist, die für die Gigs angedacht war, gelernt. Dann wollten wir eigentlich eine Woche vor dem ersten Gig wollten wir proben. Die Probe habe ich dann direkt platzen lassen, weil ich an dem Tag dummerweise eine Mega-Migräne hatte. Und dann ist weder Proben noch Autofahren noch sonst irgendwas. Das heißt, da habe ich nur Flo eine kurze Nachricht geschrieben. Ich meine, bitte vertraut mir, ich kann den Set, ich kann nur heute nicht proben, weil bla bla bla. Und bin dann halt zum Gig aufgelaufen. Und dann haben wir die Gigs gespielt und danach kam dann die Frage, weil hättest du nicht Bock, Fest mitzumachen? Ja, dann hatte ich halt Bock, Fest mitzumachen, weil wie gesagt, das passte zeitlich halt alles. Das war halt meine einzige Bedingung halt im Vorfeld, dass ich mit Simbreed nur aktiv sein kann, wenn bei Blind Guardian gerade nichts passiert, weil Blind Guardian logischerweise...
Ist aber im Frederik richtig, ja auch so.
Eben, das ist ja logischerweise halt immer Priorität und dann haben wir halt das Album zusammen gemacht und irgendwann, als dann das nächste Album gemacht werden sollte, hieß es halt, jetzt müssen wir Stücke machen und das passte halt überhaupt nicht, weil genau eine Woche später Blind Guardian ein Album rausgebracht haben. Deshalb habe ich gesagt, pass auf, wenn das der Zeitplan ist, wo ihr arbeiten wollt, wunderbar, macht das, drücke ich euch die Daumen, aber dann bin ich raus, weil entweder ich mache es richtig oder ich mache es gar nicht und ich kann es halt nicht machen, wenn ich weiß, ich bin die nächsten 2,5 Jahre auf Tour.
Und ich glaube, das war für die Band immer so Fluch und Segen, dass Members von Blind Guardian mit dabei sind. Weil immer, wenn ich Alexander, den treffe ich, oder sehe ich tatsächlich öfters mal, der wohnt auch bei mir im Ort. Und immer, wenn ich frage, na, wie geht's eigentlich mit Simbreed, dann kam immer so die Antwort, Blind Guardian, Zeit.
Ja, was soll ich sagen? Es ist halt so, wenn du halt eine Band zusammenstellst mit Leuten, die in einer anderen großen Band spielen, dann hast du den Aufkleber natürlich immer vorne auf deiner Stirn stehen und kann Fluch und Segen sein, mit Sicherheit. Aber wie gesagt, das war Flo bewusst, er wusste, woher ich komme. Von daher, und er wusste auch, wobei er wusste nicht, woher Frederik kommt. Frederik war ja erst bei Sinbreed, bevor er bei uns war, aber ist halt so.
Aber dennoch, genau, schöne Sache, auch zu sehen, wie du dich da, ich sag mal, auch versuchst, immer weiterzubilden und Projekte, wenn die Zeit da ist, auch
anzunehmen. Ja, ich finde, zum einen, ich spiele einfach gern Gitarre, mache gerne Musik und du lernst halt enorm viel davon, weil wenn du immer nur deinen Stiefel machst, immer nur das spielst, was halt deine Komfortzone ist, dann ja, bist du in dem zwar wahrscheinlich gut, hoffentlich, aber wenn du über den Tellerrand rausguckst, dann lernst du halt sehr, sehr viele andere Sachen noch dazu, die dein eigenes Spiel dann auch in deiner Hauptband ja auch wieder bereichern können. Also ist einfach, einfach eine spannende, interessante Sache.
Ja. Das stimmt, schön. Sehr schön. Das ist auch ein spannender, interessanter Abschluss, würde ich sagen. Super. Danke, Markus. Vielen, vielen Dank, dass du hier
sehr mit dabei
warst. Und die Podcast-Folge mit uns gemacht, das hat mich als Fanboy natürlich sehr gefreut. Noch danke, Fabian. Ja,
vielen Dank auch.
Der heute ein bisschen,
kurz gekommen ist.
Weil Justin viel am Reden war
alles
heute.
Gut. Alles gut.
Ja, dann bedanken wir uns auch an die Zuhörer da draußen und natürlich auch an unsere Patreon-Abonnenten, unsere Patreonis für das Supporten und das auch hier ermöglichen von solchen Podcast-Folgen. Und dann würde ich von meiner Seite aus sagen, habt eine schöne Zeit, einen schönen Nachmittag. Danke dir nochmal, Markus, danke dir nochmal, Fabian. Ja, vielen Dank,
Markus auch. Und ich bedanke mich dafür, dass ich mitmachen durfte. Ja. Wünsche auch in die Runde einen schönen Tag noch.
Bis dann.
Tschüss. Ciao.